Global denken,
lokal senden. Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
Und wir sind wieder da. Heute, wie angesprochen, mit einer Karnevals- oder Fastnet- oder Faschings-Edition. Uns gehen definitiv nicht die Interviewgäste aus, sondern wir haben natürlich für euch uns ein bisschen reingefuchst in das Thema Fasching und Karneval.
Ja, und wir haben es eben schon gehört, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Begriffe für mehr oder weniger dasselbe, würde ich mal so ganz uneducated behaupten. Wir haben Fasching, wir haben Fastnet, wir haben Karneval. Ich selbst bin ein bisschen in einer besonderen Situation, weil ich komme gar nicht hier aus dem Schwabenlände, sondern aus dem Rheinland und da ist Karneval natürlich viel präsenter. Deshalb habe ich mich auch ganz persönlich immer gefragt, was hat es denn mit dem Fastnet auf sich? Und hier habe ich natürlich zwei absolute Experten vor mir sitzen, von meiner NAS, und frag einfach mal so rein, ja, was ist denn eigentlich Fastnet?
Ja, Fastnet ist eigentlich, also ich habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie es eigentlich so in Deutschland unterschiedlich ist. Ich weiß nicht, hast du dich konkret mit der Tübinger oder generell dem Begriff der Fastnet auseinandergesetzt, Franzi?
Unter anderem auch. Also ich habe vor allem was zu der Geschichte, was auch zusammenhängt damit, wie der Begriff entstanden ist. Und zwar der Begriff Fastnacht kommt tatsächlich aus dem Christlichen, weil im Mittelalter an dem Tag vor der Fastenzeit beziehungsweise in den Tagen vor der Fastenzeit natürlich noch die ganzen Essensreste aufgegessen werden mussten, die dann eben in der Fastenzeit nicht mehr gegessen werden durften. Und die Fastnacht war dann eben die Nacht beziehungsweise die Tage vor der Fastenzeit, wo nochmal ganz viel gegessen und gefeiert wurde. Daher kommt das.
Ja, also in Deutschland ist ja sowieso die Begriffsvielfalt relativ prägnant. Also hast du ja vorhin schon erwähnt, wir haben die drei Begriffe. Wir haben auch tatsächlich drei große Regionen, in denen sind wir Eigen, Fasching, Fastnacht, Karneval gefeiert wird. Ist ja auch international, ist ja kein rein deutsches Phänomen. Wir haben ja Mardi Gras zum Beispiel in New Orleans, relativ bekannte Umzug auch rund um dieselben Tage, rund um Aschermittwoch. Und in Deutschland haben wir so ein paar in quasi größere Regionen. Also wir sind hier in der, wenn du sagst Fastnet, da redest du natürlich von der alemannischen, vom alemannischen Fasching. Das ungefähr so zwischen hier, Baden-Württemberg, reicht natürlich noch so ein bisschen überall, wo es Schwaben gibt, mit rein. Das heißt natürlich auch noch ein bisschen Bayern, das heißt Augsburg. Und dann der Nordosten anscheinend der Schweiz verwendet ähnliche Begriffe. Ja, doch, da siehst du gleich schon missgünstige Blicke von Maxim darüber, dass es in der Schweiz natürlich auch die alemannische Fastnet gibt. Und das ist ja alles noch geprägt von unterschiedlichen Begriffen. Die können wir nachher alle mal durchgehen. Haben wir einen, den wir sagen können um 11 Uhr 11? Was würdet ihr sagen?
Naja, also ich muss sagen, ich sehe mich gerade so ein bisschen in der Bringschuld, weil ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, was es eigentlich so bei uns im Rheinland so mit Karneval auf sich hat. Und ich war tatsächlich ganz überrascht, weil es ist ein ganz ähnlicher Hintergrund. Karneval leitet sich ab von Karnevale, was so viel heißt wie auf Wiedersehen Fleisch, weil Fleisch war damals natürlich noch sehr viel begehrter und was sehr Besonderes für die ganzen Familien zu Zeiten des Mittelalters und natürlich auch davor im Heidentum. Und das Christentum hat mit der Christianisierung praktisch alles einheitlich gemacht und hat Karneval praktisch als einen Tag des exzessiven Feierns gelassen, weil danach halt eben die Fastenzeit beginnt und dass man da praktisch nochmal richtig Sau rauslassen kann und die Kirche hat es dann einfach toleriert mäßig. Das ist ähnlich wie bei euch. Aber eine Sache, die ich schon sehr interessant finde, ist, dass Karneval, so wie ich es bei mir erlebt habe, halt eben wirklich sowas ist wie, es geht wirklich um den Spaß, es geht darum, irgendwie Süßigkeiten für die Kinder zu verteilen, oder es wird auch mal bei so Umzügen mit so riesigen Wagen rumgefahren, die dann auch mit Gesichtern von Politiker gestaltet sind. Das sind auch keine Häs oder sowas, wie ihr das nennt, sondern es sind teilweise auch echt Kostüme, SpongeBob, Olaf Scholz, die stehen da gemeinsam auf einem Wagen und verteilen Haribo, und daneben steht der Weihnachtsmann und wirft, keine Ahnung, Dosenbier rum. Also wirklich sehr verschieden alles und auch sehr modern. Es scheint auch wirklich sehr um aktuelle Geschehnisse zu gehen. Und die Musik ist so eine Mischung aus Ballermann und alt, würde ich mal beschreiben, so aus meiner eigenen Erfahrung. Wir haben es eben schon gehört. Und Hochburg ist natürlich Köln, da war ich noch nie auf dem Karneval. Aber vielleicht wisst ihr, warum bei euch es diese Häs gibt und diese komischen, also ich will es nicht werten, aber diese Tradition mit Heuwagen und sowas und Entführen und Schnürsenkel klauen, das erinnert ja schon fast so ein bisschen an Halloween, so als jemand, der das nicht kennt.
Genau, also die Unterscheidung oder die Trennung zwischen den verschiedenen Karnevalen, zwischen dem alemannisch-schwäbischen und dem rheinländischen, die fand vor allem so im 19. Jahrhundert statt. Zum einen, weil Anfang des 19. Jahrhunderts Köln bzw. das Rheinland unter preußischer Herrschaft war und die Preußen eben ein bisschen Ordnung in dieses Feiern an Karneval reinbringen wollten, und daraus sind dann diese Umzüge entstanden und auch damals dann auch noch irgendwie Uniformen eher anstatt irgendwelchen wilden Verkleidungen, und das hat sich dann aber daraus eben entwickelt. Und im Süddeutschland vor allem war eben nicht die preußische Herrschaft. Außerdem war es im Süddeutschland etwas dörflicher alles. Und da gab es dann Ende des 19. Jahrhunderts eine Rückkehr zu den traditionelleren Verkleidungen, das dann eben auch diese eher gruseligen Kostüme waren.
Und was da jetzt so praktisch der Hintergrund, weil ich dachte immer, es ist so ähnlich ist wie Halloween, dass man praktisch böse Geister oder sowas verscheucht, weil Fastnet habe ich auch schon mitbekommen von manchen Leuten, das ist gar nicht mal so witzig, weil teilweise wird man da halt eben auch beklaut oder irgendwie in Heuwagen gesteckt, und klar gibt es überall auch schwarze Schafe, aber ich glaube beim Karneval kenne ich es eher nicht so, da kriegt man vielleicht mal eine Tüte Haribo auf den Kopf, aber wie kommt das, dass es da praktisch so diesen viel kulturelleren Bezug gibt, weil bei uns ist es einfach so das dickste Crossover, da kann Darth Vader, SpongeBob und keine Ahnung noch Dumbledore auf einem Wagen stehen und die haben eine gute Zeit zusammen, und da hier im Schwabenland ist es ja schon eher so mit Vereinen und sowas und mit Zunftmeister oder wie das ist, also vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen mehr aus den persönlichen Nähkästchen plaudern.
Genau, also zu den Zünften habe ich auch gleich noch was, aber zu dem Hintergrund, was du gerade meintest mit diesen bösen Kostümen, das kommt tatsächlich aus einem keltischen bzw. auch aus nordischen Einflüssen, wo eben die Kälte und der Winter als Dämonen angesehen wurden, die dann eben durch Frühlingsfeste um die Karnevalszeit vertrieben werden sollten.
Oh, wir haben es verpasst. Alaf, es ist 11:11 Uhr.
Ja, Alaf, ja, ist hier. 11:11 Uhr.
Ja, doch, es ist bei mir.
Ja, es war gerade eben noch 11:11 Uhr.
Ja, das habe ich habe es in der letzten Sekunde, in den letzten 5 Sekunden habe ich perfekt.
Die Faschings-, Karnevals- oder Fastnet-Saison fängt ja gerade an. Und ich hatte eben ja schon ein bisschen was erzählt. Ich komme ja aus der Gegend, aber für mich ist es jetzt ehrlich gesagt nicht so ein großes Ding gewesen, wie es immer dargestellt wird. Köln wird auch häufig damit assoziiert. Ich selbst komme ja auch aus der Nähe Köln. Breitere Nähe, sehr großzügig gesprochen. Aber für mich war es tatsächlich so, ja, gibt es halt so einen Umzug und dann geht man mal hin mit der Familie. Und klar gibt es dann halt eben auch so Säufgelagere am Ende. Aber tagsüber ist halt eben auch wirklich so dieses, da fahren halt eben so verkleidete Waggons oder Wagen durch die Stadt, verteilen Düstes, es gibt Musik, Kostüme. Und es ist jetzt nicht so wie Weihnachten oder Ostern, wo man gar nicht so drum rumkommt, sondern es ist eher so eine Randerscheinung gewesen bei mir im ländlichen Westerwald. Wie ist denn bei euch gewesen?
Also ich komme ursprünglich, komme ich gar nicht aus Tübingen. Fun Fact über mich, sondern ich komme aus Sindelfingen, und dementsprechend waren wir natürlich immer in Calw. Und das war echt, fand ich immer eine relativ interessante Erfahrung, weil natürlich Teile von dem, was du sagst, treffen für mich auf jeden Fall auch zu. Also ich war nicht als Hexe oder mit diesen Holzmasken, Larven heißen die, glaube ich, verkleidet, sondern wir hatten Kostüme. Ich war Cowboy natürlich oder Indianer, problematisch. Aber man steht halt eben dieses Spalier für oft echt Umzugsgruppen, also weniger große Wägen, die auch vielleicht eine politische Message haben. Also das ist, glaube ich, der Düsseldorfer Umzug ist, glaube ich, sehr bekannt dafür, für so sehr, sehr politische Waggons, die natürlich auch eine Form von politischer Satire sind. Bei uns war es ganz klassisch, du hast die Vereine, das sind die Zünfte, die dann entweder sich in nicht immer nur Hexen tatsächlich, wir haben auch viel Teufel, wir haben viele Leute mit da weiß ich gar nicht genau, wie es heißt, wie so eine Saupeitsche. Weißt du, was ich meine?
Nee, ich weiß tatsächlich nicht, was du meinst.
Das war dann so, sagen wir, der Hauptteufel. Lucifer höchst selbst. Mit einer großen Peitsche, einer großen geflochtenen Peitsche, mit der er über seinem Kopf immer hin und her geschlagen hat. Man hatte ab und zu Angst, dass man getroffen wird. Ich glaube, es wäre auch unschön geworden. Aber am Ende dessen ist in der Regel ein Saumagen und das lässt es richtig knallen. Und dass er... damit laufen die halt rum und lassen es die ganze Zeit ordentlich fetzen. Und das fand ich als Kind schon mitunter relativ beängstigend. Aber ich bin Junge/Mann und ich werde da in der Regel in Ruhe gelassen. Also es kommen sehr selten Hexen auf einen zu und wollen einen irgendwie mitnehmen. Aber ich habe es definitiv öfters erlebt. Also was du beschrieben hast, sagen wir mal, entführt zu werden. Vor allem als junge blonde Frau ist das, glaube ich, denen gibt das, glaube ich, relativ viel, die mitzunehmen. Und das habe ich dann eben auch öfters erlebt, dass halt, wie kommen drei Hexen irgendwo an den Rand irgendwie vom Spalier und nehmen irgendwelche Leute, nämlich die Frauen mit und ab in den Heuballen, da sitzt dann irgendwie eine Hexe noch mit der oder es gibt dann auch Käfige an Traktoren befestigt, an so Armen vorne, die dann so hochgehoben werden, dann bist du so in der Luft in diesem Käfig de facto entführt. Genau, aber das war so für mich immer gute, normale Fastnet. Mhm. Natürlich auch mit dem entsprechenden Ruf.
Ja, aber es ist schon sehr interessant, wenn man es so bedenkt, weil das hat ja irgendwie einerseits ja schon so einen uniformierteren und irgendwie geordneteren Vibe, sag ich mal so, weil da gibt's halt eben nicht so die Regel, dass einfach jeder kommen kann, wie er will, sondern es gibt halt eben diese Zünfte oder diese Fastnet-Vereine, wo ich auch schon mitbekommen habe, dass das teilweise auch schon verpflichtend ist, wenn du in einem bestimmten Dorf mit einer kleinen Einwohnerzahl wohnst, dass du dann einfach da rein musst, wenn du Teil des Lebens da sein willst. Aber gleichzeitig finde ich es auch irgendwie ziemlich übergriffig, weil du kannst einfach entführt werden. Und ich habe es noch selber noch nie gesehen. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, wie das ablaufen soll, weil bei uns ist es wirklich so, das sind riesige Wegen, die haben so eine Mauer von 2 Metern, wo halt eben dann Gemälde drauf sind und da gibt es eigentlich keinen Kontakt mit den Menschen. Also wie ist es hier so?
Also ich habe jetzt auch nicht so super viel Erfahrung damit. Ich war ein paar Mal bei einem Faschingsumzug, fand aber auch eben, was du sagst, die dass dann Hexen teilweise auf einen zukommen und was auch ganz oft passiert, einem dann irgendwie Konfetti ins Haar reiben oder so. Oder dann tatsächlich auch vor allem eben junge Frauen irgendwie mal mitnehmen. Das hat mich tatsächlich auch zum Teil ein bisschen abgeschreckt. Deswegen war ich auch nie so ein super großer Fan von diesen Faschingsumzügen hier in Süddeutschland. Was ich aber tatsächlich so von Fasching viel mehr mitbekommen habe, waren eben Faschingsfeiern an Schulen und so weiter in meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wurde bei euch an der Schule Fasching gefeiert?
Ja, klar, bei mir die ganze Zeit. Also auch ab dem Kindergarten war es eigentlich immer so, da ist irgendeine Faschingsfeier. Und das war dann auch wirklich sehr, sehr abseits der normalen Tradition. Also wir hatten keine, ich meine, für diejenigen, die aus der Region kommen, wissen es ja, du hast dann keine Repräsentanten der Zünfte in der Regel, die dann zu dir in die Schule kommen oder in den Kindergarten. Sondern man verkleidet sich halt, wie gesagt, Cowboy oder Indianer, problematisch. Mhm. Oder etwaige andere Sachen. Also kannst du dich eigentlich als alles Mögliche verkleiden, aber du hast natürlich diese traditionelleren Kostüme. Also so Cowboy, Hexe, auch viel. Und SpongeBob war, glaube ich, auch wenn das schon noch meine Zeit war, nicht so sehr vertreten. Also diese so sehr, sehr random Halloween-Kostüme hatten wir dann, glaube ich, eher nicht, sondern da war es viel auch, natürlich war viel auch einfach nur ein Grund, um so eine Kunstpistole rumtragen zu können. Wie war es bei dir, Maxim?
Also bei mir ist mir auch noch eingefallen, dass es dann immer den 11.11. gab, wo dann halt eben alle verkleidet zur Schule kamen und da halt eben auch so komplett random. Also Darth Vader gab es da, SpongeBob. Also SpongeBob, ich habe ja jetzt schon häufiger erwähnt, aber der kommt nicht so oft vor, wie man es jetzt vielleicht denken mag. Vielleicht einmal so pro 100, 200 Menschen ist ein SpongeBob dabei oder sowas. Aber Homer Simpson, Spider-Man, also ich habe es wirklich immer in Erinnerung gehabt, wie so das ungruselige Halloween, weil da halt eben jeder irgendwie einfach Spaß haben will und jeder kann tragen, was er will. Und da gibt es auch nicht wirklich einen Dresscode, da gab es auch irgendwelche rosa Prinzessinnen, die dann da durchs Bild oder durch die Schule gehüpft sind oder Frösche, also es ist halt wirklich so ein, einfach mal so ein ausgelassenes Chaos war es bei uns und fand ich eigentlich auch immer ganz lustig so, weil es irgendwie so komplett unvorhersehbar ist, wer kommt da, was passiert da.
Was haben wir über dich gerufen? Was hat man mit dir gerufen? Es gibt ja immer diese Narrenrüfe.
Ich glaube, da bin ich nicht genug im Ding drin. Aber was ich hier mitbekommen habe, ist, dass es hier schon sehr wohl diese Narrenrufe gibt, die halt eben die Zünfte auch vorstellen. Weil ich war jetzt auch Anfang des Jahres, im Januar, war ich auch bei der Fasnet-Eröffnung in Tübingen. Das war, glaube ich, der 5. Januar. Und da habe ich auch mitbekommen, es sind ja richtige Kapellen und sowas und teilweise auch so Tanzvereine oder teilweise auch nur so Vereine, die sich verkleiden und rumziehen.
Ja, also ich habe mich jetzt gerade erstmal nochmal angeschaut, weil mir aufgefallen ist, der Clef. Ist eigentlich Alav, ist das, was man hier sagen würde? Also deutschlandweit gibt so, es gibt große Cluster, es gibt so Helau. Das ist, glaube ich, da so ein bisschen, wo du herkommst. Das ist so ein bisschen Niederrhein. Gibt es Ahoi aus Norddeutschland. Und wenn man bei Wikipedia mal schaut. Ich glaube, für Narrenrufe ist das schon noch okay. Baden-Württemberg Rufe. Dann hast du hier eine riesige, ich wage nicht zu zählen, wie viel Spalten. Tabelle voll mit einzelnen Ausrufen. Da hast du natürlich auch so Schandi, Schando, anscheinend Reutling. Okay. Das Haus hoch in Aglasterhausen, Hockemzinei in Gamburg. Also wirklich eine Vielzahl. Was hier auf jeden Fall in der Gegend, also auch Schwarzwald, Bodensee, Schwäbische Alb, Rheinfelden, da wird natürlich nach Rina Roh gerufen. Sind die auch, das wäre, glaube ich, dem, was hier in der Gegend gerufen wird, so am nächsten. Sahoi in Mannheim. Also es ist, da haben wir, glaube ich, eine wirklich sehr, sehr, vielleicht auch an die lokalen Vereine gekoppelte Rufkultur. Die ich ganz schön finde. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass man sich so heraustun kann mit seinem Ort durch die einzelnen Rufe, die man macht. So, aber wir waren ja vorher noch bei ein bisschen bei der Geschichte. Und Franzi, du wolltest uns ja eigentlich noch ein bisschen was erzählen, wie es zu der ganzen Sache hier kam.
Genau, ich kann einmal noch kurz sagen, wie so ganz der Ursprung war, wo das eigentlich herkam, dass man das überhaupt gefeiert hat, solche Feste. Und da gibt es verschiedene Wurzeln. Einmal in der griechischen Antike zum Beispiel gab es Feste zu Ehren von Dionysos, das ist der Gott des Weines. Und auch in der römischen Antike wurde ein Gott geehrt, nämlich der Gott Saturnus. Das waren dann die Saturnalien, eben Feste, die in der römischen Antike stattgefunden haben und als teilweise Ursprung von Karneval gesehen werden. Zum Beispiel bei den Saturnalien hat etwas stattgefunden, was man auch heute teilweise an Karneval noch feststellen kann, nämlich eine Machtumkehr. Da wurden dann an einem Tag, an diesem Festtag, haben dann plötzlich die Herrscher die Sklaven bedient und es gab eben so eine Umkehr. Und diese Umkehr kann man so ein bisschen heute noch sehen insofern, dass eben an Fasching alle verkleidet sind, alle sind irgendwie gleichgestellt Und ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber es gibt ja auch die so Fastnet-Sitzungen mit Büttenreden und so weiter, die ja auch oft sehr kritisch so politischen Mächten gegenüber sind.
Ja, doch, das kenne ich. Also es gibt ja auch den politischen Aschermittwoch oder andere Veranstaltungen, also die Narrengerichte, die ja dann offiziell Politiker verurteilen für irgendeinen Quatsch. Also offiziell im Sinne von halt ein großes Event, weil die gehen natürlich dafür nicht in den Knast.
Mhm.
Genau, wir hatten ja auch vorhin schon eben so ein bisschen dieses Politische, dass eben, ich glaube, was du meintest, Maxim, dass eben auch ganz oft irgendwelche politischen Messages oder so dabei sind bei den Umzügen. Das ist tatsächlich in der Geschichte häufig vorgekommen, dass der Karneval auch ausgenutzt wurde für politische Propaganda, teilweise auch zum Beispiel im Nationalsozialismus wurde der Karneval sehr dafür ausgenutzt. Es wurden politische, also antisemitische Symbole vor allem und Kostüme verwendet und eben die Büttenreden, die ich gerade schon erwähnt habe, wurden auch für politische Propaganda verwendet und ausgenutzt.
Habt ihr euch sowas mal angeschaut? So entweder politische Aschermittwochsreden oder es gibt, glaube ich, beim SWR das Event irgendwie mit Christoph Sonntag, das letzte Gerücht, irgendwie ist auch ein, glaube ich, auch also irgendwie ein Karneval, an diese Tradition im Karneval, glaube ich, auch angelehnt. Oder eben die anderen Narrengerichte.
Weißt du, ich finde, das wäre ganz gut für unsere Zuhörerin, wenn man erst zunächst einmal erklärt, was eigentlich der Aschermittwoch im eigentlichen Sinne ist und was ihn prägt und was ihn eigentlich auch ganz wichtig von dem politischen Aschermittwoch unterscheidet und weswegen es praktisch auch ein Aschermittwoch ist und nicht einfach eine komplett andere Veranstaltung.
Weißt du es denn?
Ich weiß es nicht, deshalb frage ich.
Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Franzi, hast du dir da die Geschichte dazu angeschaut?
Nicht genau, aber der Aschermittwoch ist ja der Beginn der Fastenzeit im Christentum.
Genau. Und er markiert dann immer den großen, die großen Aufzüge. Wir sind heute leider eine unterbesetzt, deshalb ich glaube, da fehlt uns gerade die Macht von Ulla, die leider heute krank ausgefallen ist. Wir finden das aber vielleicht, glaube ich, demnächst einfach nochmal raus.
Was haben wir denn da rausgefunden?
Genau, also natürlich, dass ich erstmal dreist, ich will nicht sagen gelogen habe, aber wenigstens Fehlinformationen verbreitet habe. Der Aschermittwoch ist natürlich das Ende der Faschingszeit und der Beginn der Fastenzeit. Warum der Aschermittwoch immer an einem anderen Tag liegt, weil wir das Gefühl haben, wann ist denn genau Aschermittwoch? Ist das nicht irgendwie ein konkreter Tag? Nein, der Aschermittwoch ist 46 Tage von Ostern entfernt und soll damit die Fastenzeit vor Jesus' Auferstehung einläuten, um quasi einen Gedenkzeitraum vor Ostern zu schaffen. Was natürlich dann auch Sinn macht, dass man dann ab dem, und das ist nämlich der eigentliche Beginn der Fastnacht, der schmutzige Donnerstag, wie man hier in der Donnerstag, ich bin leider kein guter Schwabe, ich kann es nicht gut aussprechen, hier in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht sagen würde, oder Altweiber-Fastnacht oder es gibt noch einen Haufen andere Begriffe für abhängig davon, wo man kommt. Das läutet adäquat die Fastnet-Zeit ein und wird dann beendet durch ab und zu das Verbrennen einer Strohpuppe in der Nacht des Aschermittwochs.
Das ist, glaube ich, gerade der Elephant in the Room, weswegen diese Stoffpuppe.
Boah, du stellst dir immer die besten Fragen, muss ich jetzt gleich wieder Musik spielen lassen. Wir können ja erstmal nochmal ein bisschen drauf eingehen, so, wie wird denn eigentlich in Tübingen Fastnet gefeiert?
Klar, da kann ich auch direkt was zu sagen, weil ich war ja auch praktisch mehr oder weniger als Kulturtouri unterwegs und habe dann die Eröffnung gesehen, also das ist wirklich ein ziemlich großes Event gewesen. Und danach habe ich mitbekommen, dass es so bis in Februar rein halt eben noch Fastnet-Umzüge gibt. Aber ich habe keine mehr gesehen, weil ich dann Uni machen musste.
Okay, aber so, was die History angeht, hast du dir das mal angeschaut?
Nein, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen uneducated, was das angeht. Also hier in dem Bereich, bei meinem eigenen ist es was anderes. Aber hier war ich halt eben dann so, huch, was ist denn das? Ja.
Ja, das ist auch wieder Teil der eigener Tübinger History. Weil wir würden ja eigentlich meinen, wir sind hier klar schwäbisch-alemannisch unterwegs. Fakt ist aber, dass für, glaube ich, fast 500 Jahre, nee, 400 Jahre, fast halt einfach verboten war. Hm. Ab 1565 wurde von Herzog Christoph über das Mordsgeschrei und Toben und Wüten in der Stadt sich beschwert. Und es wurde einfach verboten. Und dann wurde dieser ganze Heidentum, das ganze Heidentum wurde dann einfach verbannt.
Krass.
Bis in die 90er Jahre, glaube ich. Richtig?
Ja, das ist richtig. Ich habe da übrigens, ich habe keine feste Quelle dazu, aber ich habe die Vermutung, das habe ich nämlich irgendwo gelesen, dass es damit zusammenhängt, dass Tübingen eher evangelisch geprägt ist und in der evangelischen Kirche gibt es keine Fastenzeit. Deswegen würde es eventuell Sinn machen, dass das der Grund, auch ein Mittengrund ist, weshalb dann Fastnacht nicht mehr so einen hohen Stellenwert hatte.
Wisst ihr auch, warum es den Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten da gibt?
Nein.
Und zwar, ihr habt doch alle im Religionsunterricht aufgepasst. Was hat Luther bemängelt an der katholischen Kirche?
Na, der Ablassverkauf der Sünden, soweit ich weiß.
Genau.
Aber ich verstehe jetzt nicht, was der Übergang war.
Und zwar, der Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten ist, Katholiken sind der Auffassung, du kannst dich einfach von deinen Sünden wieder reinmarschen. Du kaufst dir Ablass, du beichtest und dann ist so gut wie neu. Was Martin Luther reingebracht hat in die religiöse Tradition, ist die Idee, dass es nicht einfach fertig ist. Du kannst dir keinen Ablassbrief kaufen. Du musst dich der Religion verschreiben und du musst leben, wie es Religion vorsieht. Und das ändert natürlich die Tatsache. Kannst du in den Tagen vorm Fasten nochmal ordentlich einen draufhauen, relativ viel Alkohol trinken, heidnischen Traditionen nachgehen und danach sagen, Freunde, einmal beten und dann sind wir doch eigentlich wieder cool. Und das zieht sich relativ stark eben durch viele Traditionen. Also auch zum Beispiel New Orleans ist eine der wenigen katholischen Städte in den USA, das Mardi Gras hat natürlich auch was mit dem französischen Einfluss zu tun. Der Rest der USA sind eher protestantisch und damit weniger offen für solchen Schabernack, weil du es eben nicht mehr von deiner kleinen Seele vor Gott weggespült bekommst. Ja.
Aber es ist gerade wirklich interessant und auch irgendwie so, da wurden einmal die Rollen vertauscht, weil in der Regel ist es ja so, dass die katholische Kirche ja häufig so als sehr konservativ, sehr strikt und halt eben auch wenig vergebend dargestellt wird. Und in dem Fall ist hier irgendwie anders, dass halt eben gesagt wird, hey, du kannst jetzt einmal richtig die Sau rauslassen, das ist nicht schlimm, das vergeben wir dir, solange du halt eben irgendwie dich nachhinein richtig reinhängst, wohingegen die Protestanten ja sagen, nee, das ganze Leben zählt, du kannst dir sowas nicht leisten, weil du musst dein Leben der Religion verschreiben. Also da war es auf jeden Fall eine Antwort, die ich so hätte nicht gehabt kommen sehen. Ich hätte eher gedacht, dass die Katholiken sagen, nee, du musst dich dein ganzes Leben der Religion verschreiben und dass die Protestanten dann eher sagen, hey, das war nur ein kleiner Ausrutscher, ein ausfälliges Feiern, das vergeben wir dir.
Vielleicht rutschen wir damit jetzt gerade zu sehr in Urlaubs- und Reiseempfehlungen ab. Wer ein ähnliches Phänomen sehen will, kann gerne nach Florenz gehen. Florenz, schöne Stadt, wunderschöne Kirchen, tollste Altbauten. Alles basierend darauf, dass die Familie Borgia und die anderen reichen Familien vor Ort, jetzt müsste jemand, keiner von euch Assassin's Creed gespielt, oder?
Nee.
Ach, schade, da wurde es nämlich noch besser erklärt. Es gab nämlich noch eine weitere Familie, die mir gerade die Auditore gab es noch. Also auf jeden Fall reiche Familien, reiche Händlerfamilien, die, um sich quasi einen Platz im Himmelreich zu erkaufen, wahnsinnige Prachtbauten an die katholische Kirche gespendet haben. Da sieht man auch zum Beispiel den Unterschied noch zwischen den protestantischen und katholischen Kirchen. Wenn du in alte protestantische Kirchen siehst, sind das deutlich dunklere, weniger prunkvolle Städte. Wohingegen natürlich die katholischen Kirchen, vor allem historische, die man sich anschauen kann, sehr, sehr prunkvoll, sehr schön sind. Sehr viel Marmor, sehr viel Gold. Weil natürlich du ein bisschen was damit verdienen kannst, Schulden zu erlassen, vor allem vor Gott. So, haben wir noch weitere coole Fakten?
Also, was wir natürlich machen können, wir können nochmal nach Tübingen zurückschauen, wo wir eine kleine, also nachdem wir unsere kleine Reise gemacht haben. Und zwar in Tübingen wurde nämlich ab 1996 wieder Fasching gefeiert. 3 Jahre nachdem sich die Narrenzunft in Tübingen wieder gegründet hat. Und genau, dann gab es 96, wie gesagt, den ersten Karnevalsumzug in Tübingen wieder. Und jetzt dieses Jahr oder jetzt kommendes Jahr gibt es natürlich auch Faschingsumzüge. Und zwar 2 Wochen vor Rosenmontag machen dieses, also kommendes Jahr, 60 Zünfte mit 3000 Menschen beim Umzug mit. Genau.
Ja, beeindruckend.
Ja. Oh, und es gibt natürlich noch einen weiteren Aspekt der Narrenzünfte hier und der Fasnet. Ich weiß nicht, ob das im Rheinland aber anders ist. Und zwar, es gibt deren Namen mir gerade entfallen, Tänzerinnen, die so marschierend in hohen Kniestrümpfen und Röcken. Hast du ein Bild im Kopf?
Tatsächlich nicht.
So blaue, rote Kostüme, vielleicht eine kleine Mütze und die tanzen ähnlich wie Cheerleader. Oh, das müssen wir jetzt gleich ja. Das ist mir gerade aufgefallen wieder. Natürlich, das ist ein weiterer, weniger okkulter Aspekt der Fastnet. Also wir sind ja auch schon weit gekommen in der Zeit. Ja. Ich glaube, wir können auch mal hier einen richtig kölschen,
Klassiker
zeigen, würde ich oder?
Noch ganz gerne eine Sache sagen. Und zwar, das ist auch ein Ding bei uns im Rheinland, dass halt eben ganz stark dieser Förderung auch durch die katholische Kirche stattgefunden hat, weil sie eben gesagt hat, hey, das könnt ihr euch später wieder alles wegkaufen, Pay-to-Win-mäßig. Aber was ich trotzdem sehr interessant finde, dass es sich irgendwann losgelöst hat, weil irgendwann wurde es auch der katholischen Kirche ein bisschen zu bunt. Und nichtsdestotrotz ist es aber so eine Art Toleranz gegenüber dem Karneval, der halt eben immer noch da besteht. Und was ich auch mega interessant finde, ist, dass dieses auslässige Feiern ja praktisch nur vom Hintergrund okay war zu der damaligen Zeit des Mittelalters, dass man dann danach wirklich alles runterfährt. Und ich glaube, ich kann für die meisten Menschen sprechen, ich glaube nicht, dass viele Menschen in Deutschland noch fasten, weil ich auch den Eindruck habe, dass die religiösen Einflüsse jetzt auch nicht mehr so verbindlich sind, wie sie früher in früheren Zeiten waren. Dass man praktisch sich dann halt eben diese schöne Tradition eher so aus Nostalgie, würde ich sagen, rausgesucht hat.
Ja, interessanter Einwurf.
Aber eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, wir haben irgendwie Fasnet wie ein bisschen stief, nicht Fasnet, sondern Fasching, ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also was ist denn da der Unterschied zwischen Fasnet und Fasching?
Ich glaube, das ist einfach eine auch dialektabhängige Veränderung. Also ich glaube, Fasnet kann man sich ja vorstellen, wie das von Fastnacht, also die, haben wir vorhin schon angesprochen, dass der Aschermittwoch dass das Ende der Faschingszeit und die Einleitung der Fastenzeit beschreibt oder notiert und ab da gilt es zu fasten. Und natürlich ist dann die Fastnacht, die Nacht des Fastens, glaube ich, eine relativ einfache Erklärung. Franzi, hast du eine bessere?
Ich habe keine konkrete Erklärung dazu, aber für mich tatsächlich, obwohl ich hier aufgewachsen bin, war es immer Fasching. Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Fasnacht, Fasnet, Fasching relativ in den gleichen Regionen verwendet wird.
Ja, es ist ja auch, es ist ja, ich glaube, wir alle empfinden, also allein die Tatsache, dass wir heute den 11.11. feiern, hier so festlich im Radio, ist ja ein Kulturimport aus Köln, den wir so normalerweise jetzt nicht feiern würden. Das ist, ich glaube, es hat was auch damit zu tun, dass wir natürlich, auch wenn wir lokale Traditionen und Bräuche haben, doch schon sehr beeinflusst sind vom Faschings, Stern des Nordens, unser Polarstern, Köln,
Na, Norden nicht so ganz. Aber andere Sache ist, wir wissen ja auch mittlerweile, weswegen es der 11.11. ist. Und da würde ich einfach mal bitten, die Zuhörer an diesem Wissen teilhaben zu lassen.
Genau, also tatsächlich wissen wir das nicht so genau, warum es der 11.11. ist. Es gibt aber verschiedene Vermutungen dazu. Eine der Vermutungen, die es gibt, ist zum Beispiel, dass die Zahl 11 zwischen den beiden sehr biblisch geprägten Zahlen 10 und 12 ist, also 12 Jünger und 10 Gebote. Und die Zahl 11 wird manchmal so ein bisschen als die Zahl der Sünde gesehen und ist dadurch irgendwie so in den Karneval reingekommen. Das ist eben eine Vermutung. Eine andere Vermutung ist, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass das Rheinland teilweise eben, habe ich nicht erwähnt, ich habe erwähnt, dass es unter preußischer Herrschaft stand und davor stand es unter französischer Herrschaft. Und da gab es auch ein bisschen Einflüsse, gerade zur Zeit von Napoleon war das eben. Und die den Wahlspruch oder eben die Phrase, die man ja kennt, ist Egalité, Liberté und Fraternité. Und wenn man davon die Anfangsbuchstaben nimmt, dann hat man eben E, L und F, was 11 ergibt. Damn. Das ist auch eine Herleitung, die als für möglich gehalten wird. Dann gibt es noch eine Vermutung, dass einfach die Zahl 11, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass es eben Karneval so ein bisschen Tag der Aufhebung von so Ständeunterschieden ist, so ein bisschen so gleichberechtigt. Und eben der Ansatz ist, dass 1 und 1, also zwei Einsen nebeneinander stehen, die gleichberechtigt sind, obwohl es quasi einmal die Zehnerziffer und einmal die Einerziffer ist. Das ist quasi so ein bisschen symbolisch für diese Aufhebung von Unterschieden ist.
Ja, das ist auch ganz gut, dass wir darauf nochmal zu sprechen gekommen sind, weil in der Recherche bin ich auch drüber gestoßen, dass auch bei uns oder gerade auch im Rheinland das ein unglaubliches Thema ist, dass da jeder auch mitmacht und egal woher du kommst, egal was du arbeitest, da machst du halt eben mit, da vergleichst dich mal, egal ob du jetzt irgendwie schon E-Künstler bist und dich öfter mal vergleichst oder Schauspieler oder ob du halt eben sonst in meinen Anzug und Schlips in der Bank sitzt, das machen alle mit und keiner schaut da, hey, woher ist der Anzug oder wie viel hat es gekostet, sondern es soll einfach lustig sein und einfach Spaß haben. Und ich finde das generell auch so eine Sache, die im Erwachsenenwerden viel zu häufig untergeht, dass man halt eben dieses Kind in sich einfach verliert. Und ich glaube, Karneval oder Fastnet oder keine Ahnung, Fasching ist einfach ein ganz cooler Appell. Vielleicht nicht nur an einem Tag des Jahres oder in einer Zeit ein bisschen das Kind in sich wieder zu beleben, sondern einfach häufiger mehr Kind zu sein und einfach mal mehr Spaß zusammen im Leben.
Ja, auch wenn natürlich Fasching, haben wir auch vorhin schon gehört in unserem Beitrag, dass Fasching natürlich oft auch mit weniger kindlichem Alkoholkonsum, idealerweise weniger kindlichem Alkoholkonsum, ich will hier niemand seine Erfahrungen abschlagen, aber ich würde sagen, das Ideale ist es definitiv nicht. Und es wird, glaube ich, relativ viel dann auch Daydrinking betrieben im Zuge des 11.11. um 11.11 Uhr. Müssen wir jetzt, ideal wäre es, wenn wir jetzt eben eine Live-Reportage irgendwie aus Köln machen können oder jemand anrufen könnte, der dann sagen, hey, so und so voll sind gerade die versammelten Jäckern. Genau, aber damit neigt sich eigentlich jetzt auch schon wieder diese Stunde jäckischer Unterhaltung, närrischer Unterhaltung, wie man hier sagen würde, die alle Narren sind. Dem Ende, habt ihr denn noch eine finale Botschaft an die Zuhörenden?
Einfach Spaß haben in nächster Zeit, da hilft euch dann auch gleich der Song, den wir spielen werden nach der Abmoderation, sorry.
Ja, Franzi, hast du noch was, das ihr alle wissen sollten?
Keinen weiteren Fakt, aber auch die Faschingszeit dann genießen, die ja in Süddeutschland übrigens erst am 6. Januar anfängt, wenn ich das richtig weiß. Aber dann ist auch für Süddeutschland.
Genau, eben. Das sage ich von wegen Kulturimport. Genau, also dann passt mal ganz gut auf euch auf. Ihr hört uns wieder entweder am Donnerstag bei Femrasant oder auf jeden Fall immer jeden Montag und Freitag 10 bis 12 Uhr im Lokalmagazin auf 96.6.